wir brauchen schlankere Genehmigungsverfahren, wir sollten Doppelprüfungen vermeiden, wir müssen Behörden gut ausstatten, wir müssen die Netze ausbauen, wir müssen genug Flächen ausweisen. Und aber darüber hinaus, und das ist mir eigentlich noch ein Anliegen, wir brauchen auf allen Ebenen ein klares Commitment. Wir brauchen das von der Bundesregierung, wir brauchen das von der Landesregierung und wir brauchen das aber auch von einzelnen Wirtschaftsvertretern beispielsweise, von den Sozialpartnern, also auf allen Ebenen. Und dann würde sehr viel Überzeugungsarbeit auch wegfallen und das würde die Projekte doch auch ein bisschen verkürzen.
Hallo und herzlich willkommen bei Petajoule, dem Podcast der Österreichischen Energieagentur. Mein Name ist Christoph Dollner-Gruber und ich begrüße Sie im Jahr 2025 und damit in unserer 7. Staffel. 7 Staffeln heißt 7 Jahre Petajoule. Und an dieser Stelle auch ein herzliches Danke an alle, die in unseren bisher 73 Folgen zu Gast waren und die im Hintergrund mithelfen, damit das Werkel regelmäßig läuft. 2025 war ja bisher schon einigermaßen turbulent, innenpolitisch, geopolitisch, außenpolitisch, energiepolitisch. Und ich denke, es wird in dieser Gangart auch weitergehen heuer. Was die Energiepolitik betrifft, scheint dabei ein Thema besonders aufzuregen, zumindest wenn man den öffentlichen Diskurs verfolgt, die Windkraft. Windkraft ist bereits jetzt ein wichtiger Bestandteil des Strommix in Österreich, hat 2024 circa 15% unserer Stromerzeugung abgedeckt. Und die Bedeutung wird künftig noch massiv steigen, wenn elektrische Energie infolge der Elektrifizierung von Wärme, Industrie und Mobilität einen größeren Anteil des gesamten Energieverbrauchs abdecken wird. Strom braucht es dann auch im Winter oder besonders dann, weil der Verbrauch tendenziell höher sein wird im Winter. Das sind dann auch die Monate, wo wir aktuell nur rund 60% unseres Verbrauchs mit Erneuerbaren decken können. Die Nutzung von Windkraftpotenzialen in Österreich ist also entscheidend, um auch im Winter genug erneuerbaren Strom zu haben. Denn die liefert insbesondere in der kalten Jahreszeit, während Photovoltaik und Wasserkraft im Sommer stärker ist. Dazu braucht es Speicher aller Spielarten, robuste Netze, flexibleren Verbrauch und fallweise auch thermische Kraftwerke und dann ergibt es ein rundes Bild. Aktuell wird die Windkraft vor allem im Osten Österreichs genutzt, um vorhandene Netzkapazitäten besser nutzen zu können und die Erzeugung stärker zum Verbrauch bringen zu können, ist es aber auch wichtig, dass andere Teile Österreichs die Potenziale heben. Vielfach gibt es dann natürlich noch Barrieren und Vorbehalte, selbst in Bundesländern, die einen starken produzierenden Bereich haben und zukünftig auf die Verfügbarkeit von ausreichend Strom aus Erneuerbaren angewiesen sind, besonders im Winter. Das hat sich ja auch in der jüngsten Volksbefragung in Kärnten gezeigt, aber auf die gehen wir später noch ein. Wie schaut der eigentlich aus, der lange Weg des Windrads vom Plan zur Produktion der ersten Megawattstunden? Welche Schritte sind notwendig und welche Stellschrauben gibt es, um den Prozess zu beschleunigen? Gibt es Bundesländer oder andere Regionen Europas, die uns ein Vorbild sein könnten? Diese Fragen wollen wir in dieser Folge von Petajoule auf den Grund gehen. Bei mir ist heute jemand, der sich hauptberuflich mit diesen Fragen beschäftigt. Elena Reisert von der Ökostrom AG. Hallo Elena.
Hallo Christoph.
Liebe Elena, erklär unseren Hörern und Hörerinnen doch bitte, wer du bist und wie du zum Thema Windkraft gekommen bist.
Also, ich heiße Elena Reisert. Erstmal vielen Dank, Christoph, für die Einladung heute, über die ich mich sehr gefreut habe. Ich arbeite derzeit als Projektentwicklerin für Windkraft bei der Ökostrom AG und bin dort von der ersten Projektidee über die Entwicklung des Projekts bis zur Inbetriebnahme für alles zuständig. Zum Thema Windkraft bin ich gekommen. Ich habe meinen Master an der BOKU gemacht und für mich war klar, dass ich einen Beruf ausüben möchte, der einen positiven Impact auf die Gesellschaft hat und der auch gewissen Nachhaltigkeitskriterien entspricht. Ich habe dann zuerst einen kurzen Ausflug in die Abfallwirtschaft gemacht und in die Bio-Lebensmittelbranche, habe mich dann neu orientiert und habe einen Freund getroffen, der genau das Gleiche bei einem anderen Betreiber macht. Hat sich für mich cool angehört und deshalb habe ich mich bei der Ökostrom beworben und bin seitdem Projektentwicklerin dort.
Sehr cool. Danke, dass du uns heute ein bisschen aus deinem beruflichen Alltag berichtest. Ich bin schon sehr gespannt drauf, weil auch ich zugegeben zu wenig Gefühl habe dafür, wie das dann tatsächlich funktioniert, so ein Windrad in die Landschaft zu stellen. Wir beschäftigen uns sehr oft mit diesen großen Zahlen rund um dieses Thema, aber natürlich sind die Mühen der Umsetzung dann umso wichtiger für uns auch kennenzulernen. Ich schaue ein bisschen auf die heutige Situation. Den Anteil der Windkraft an der Stromerzeugung habe ich schon erwähnt. Zwischen 11-15% Anteil ist es aktuell. Der Anteil der Stromerzeugung in Österreich 2023, 2024 sind das die Zahlen. Wir haben fast 1500 Windräder in Österreich mit einer Gesamtleistung von rund 4000 MW, erzeugen um die 8 Terawattstunden Strom pro Jahr mit Windkraft. Das muss mehr werden. Das muss mehr werden, weil der Stromverbrauch steigen wird. Es gibt Szenarien, die davon ausgehen, dass sich der Stromverbrauch bis 2040 sogar fast verdoppelt im Vergleich zu heute. Elektrifizierung der Wärme, der Industrie, des Verkehrs spielen da eine große Rolle. Und so geht der ÖNIP beispielsweise, der österreichische Netzinfrastrukturplan, davon aus, dass wir 2040 29 Terawattstunden Strom aus Windkraft produzieren wollen. Nicht 8 wie heute, sondern 29. Das ist noch relativ niedrig gegriffen eigentlich, und im Sinne eines ausgewogenen Stromsystems kann man auch argumentieren, dass der Anteil der Windkraft gegenüber der Photovoltaik, das sind ja die zwei großen Wachstumsbereiche, noch stärker gewichtet werden sollte. Beispielsweise in Österreichs Energiestromstrategie geht man von 40 Terawattstunden Ausbau bis 2040 aus. Das heißt eine Vervielfachung des heutigen Stands. Aktuell sind 91% der Produktion, der Jahresproduktion aus Burgenland und Niederösterreich. Das heißt, wir haben eine sehr starke Konzentration an Windkraft in diesen zwei Bundesländern. Und da vielleicht die erste Frage an dich, Elena. Hast du eine Erklärung dafür? Was hat historisch betrachtet dazu geführt, dass Strom aus Windkraft vor allem in Burgenland und in Niederösterreich so stark genutzt wird?
Also der Ausbau der Windkraft in Niederösterreich und im Burgenland hat ja in den 1990er Jahren schon begonnen. Der erste Grund, der auf der Hand liegt, ist die vorherrschenden Bedingungen dort, die Topografie und die Windbedingungen. Also das Burgenland beispielsweise hat mitunter beste Windbedingungen und wir sind dort im flachen Gelände. Darüber hinaus gibt es aber eigentlich noch mindestens zwei gute Gründe, warum der Ausbau dort eigentlich so stark stattgefunden hat. In Niederösterreich ist es auch ein bisschen eine Geschichte von mutigen Pionieren, die damals schon den Weg der Bürgerbeteiligung gewählt haben und dann eigentlich in Zeiten, wo die Banken noch nicht wirklich Windkraftprojekte finanzieren wollten, wo die Förderbedingungen auch noch nicht so klar waren, Windkraftausbau schon stattfinden konnte. Mhm. Im Burgenland hat man die Zeichen der Zeit auch sehr früh erkannt. Und ein großer Grund, warum der Ausbau dort stattfinden konnte: wir brauchen für den Ausbau eigentlich drei Dinge. Wir brauchen faire Rahmenbedingungen. Das Ökostromgesetz von 2002 hat uns da auf jeden Fall einen guten Rückenwind gegeben. Was brauchen wir sonst? Wir brauchen klare Regelungen, wo darf gebaut werden und wo nicht. Und wir brauchen ein klares politisches Commitment. 2002 ist im Burgenland das erste Rahmenprogramm für Windenergie in Kraft getreten. Und das war ein Ergebnis aus einem Abstimmungsprozess zwischen den zuständigen Behörden und der Raumplanung, zwischen den Gemeinden, zwischen den amtierenden Politikern und aber auch damals schon zwischen den Naturschutzorganisationen. Also BirdLife war da schon mit eingebunden und somit konnte mit diesem Rahmenprogramm und dem Rückenwind des Ökostromgesetz der Ausbau dort schon sehr früh stattfinden.
Sehr spannend. Also der berühmte Schulterschluss zwischen unterschiedlichen Stakeholdern, der dazu geführt hat. Anders als in anderen Bundesländern gibt sich das Burgenland ja zum Beispiel nicht damit zufrieden zu sagen, wir sind schon 100% erneuerbar übers Jahr, wir können jetzt die Füße stillhalten, sondern deren Ziel ist es ganz klar, auch zu einem Exportland für Ökostrom zu werden. Und deswegen stoppt man dort auch nicht mit dem Windkraftausbau. Kommt eigentlich sowohl in Niederösterreich als auch im Burgenland zunehmend in die Phase, wo die ersten Windräder das Ende ihrer Nutzungsdauer erreichen und ein Repowering ansteht. Das heißt, man ersetzt kleinere, ältere Windräder durch leistungsfähigere, modernere, hat damit auch ein Vielfaches an Stromerzeugung. Das heißt, die Potenziale, die es in diesen Bundesländern gibt, sind nicht nur der Neubau, sondern auch das Repowering. im Vergleich zu anderen Bundesländern, wo es halt doch noch eher selten ist, ein Windrad anzutreffen, aber es auch Potenziale gibt. Beispielsweise in der Höhe von 2 bis 4 Terawattstunden, je nach Potenzialabschätzung, an realisierbarem Potenzial bis 2040 in Kärnten und Oberösterreich. Auch in der Steiermark gibt's veritable Potenziale für Windkraftanlagen. Salzburg, Tirol und Vorarlberg sind die reduziert, aber auch da. Also auch dort gibt's noch Potenziale für Windkraftanlagen, die bislang kaum, überhaupt nicht genutzt werden. Es gibt ein paar Windräder in Tirol meines Wissens nach über ein Forschungsprojekt an der Europabrücke, so Kleinwindkraftanlagen, aber sonst ist dort nichts zu sehen. In Wien, in der Stadt, ist das natürlich nicht, sage ich mal, das Paradeplatz für die Windkraft, einfach weil die Fläche nicht da ist, obwohl es in Wien schon 9 Windräder gibt, meines Wissens nach, damit mehr als in Salzburg, Tirol und Vorarlberg zusammen. Ja, die potenzialreichsten Bundesländer sind eindeutig Niederösterreich und Burgenland, wenngleich dort auch erst ein gewisser Teil der Potenziale ausgeschöpft ist und neben dem Repowering halt auch noch neue Flächen erschlossen werden können. Insgesamt, wir haben zuerst schon gehört, die Szenarien gehen davon aus, dass ca. 30 bis 40 Terawattstunden Windkraft erschlossen werden müssen bis 2040. Insgesamt gibt es technische Potenziale in der Höhe von 55 bis 83 Terawattstunden für ganz Österreich. 83 Terawattstunden sind es dann, wenn man davon ausgeht, dass 2% der Landesfläche reserviert wird für die Nutzung der Windkraft. Klammer auf, was nicht heißt, dass dann auf 2% der Landesfläche Windräder stehen, sondern da gibt es einen relativ großzügig bemessenen Bereich noch rund um die Windkraftanlage herum, die da auch mit reingerechnet wird. Und ein Großteil dieser Fläche ist dann nach wie vor nutzbar für Landwirtschaft. Vielleicht kommen wir da eh noch auf dieses Thema dann zu sprechen später. Gut, machen wir einen Schritt zurück. Schauen wir uns an, wie es eigentlich dazu kommt, dass ein Windrad sich zu drehen beginnt, welche Schritte notwendig sind, um ein solches zu errichten. Elena, bevor das geht, muss man eigentlich wissen, wo man bauen will oder wo man bauen kann. Wie findet man das heraus?
Wo man bauen will und wo man bauen darf, ist auf jeden Fall ein großer Unterschied. Wir wären nicht in Österreich, wenn es nicht in jedem Bundesland anders geregelt wäre. Verschiedene Bundesländer haben eben andere Regelungen, vielleicht exemplarisch an 3, 4 Bundesländern. Im Burgenland, ich habe es vorhin schon kurz erwähnt, und aber auch in Niederösterreich haben wir eine Zonierung. Das heißt, es gibt vom Land verordnete Flächen und nur dort dürfen unter der jetzigen Gesetzgebung Windräder gebaut werden. In Oberösterreich beispielsweise haben wir bisher gehabt den Windkraftmasterplan, der gewisse Kriterien definiert, wie zum Beispiel Abstände, aber auch ein Mindestangebot an Wind. Und wenn diese Kriterien erfüllt werden, dann kann unter Umständen ein Projekt dort gebaut werden. Allerdings haben wir ja jetzt auch gesehen, kurz vor Weihnachten gab es eine Pressekonferenz, wo man eben schon in Vorbereitung auf die Umsetzung der RED3-Richtlinie einen Verordnungsentwurf vorgestellt hat, der gewisse Vorrangzonen vorsieht, gewisse Ausschlusszonen und aber auch gewisse neutrale Zonen, in denen eben auch wieder bestimmte Kriterien erfüllt sein müssen und in denen auch eine richtige Genehmigung durchgeführt werden muss. Mhm. In der Steiermark gibt es eine ähnliche Regelung und in Kärnten hatten wir ja bisher die so berühmte Sichtschutzverordnung und da kam ja jetzt die Volksbefragung am Sonntag.
Genau. Die Sichtschutzverordnung hat ja geheißen, dass man in einem gewissen Radius Windkraftanlagen nicht sehen darf, oder? Und das hat so gut wie jedes Projekt fast unmöglich gemacht.
Ganz genau.
Ja. Gut. Ja, in Kärnten sollten diese Zonen ja jetzt ausgewiesen werden auf 0,26% der Landesfläche. Das heißt im Umkehrschluss, dass der Großteil des Landes sowieso auch Ausschlusszone gewesen wäre für die Windkraft, so diese Verordnung jetzt auch noch weiter verfolgt wird. Mit der Volksbefragung am Sonntag, an der 35% der Wahlberechtigten in Kärnten teilgenommen haben, gibt es jetzt ein bisschen eine Pattsituation. Ja, ein Großteil dieser 35%, ein knapper Großteil, hat dem eingeräumten Verbot weiterer Windkraftanlagen zugestimmt, beziehungsweise ist der Meinung, dass dieses umgesetzt werden sollte. Knapp unter 50% waren dagegen. Also wirklich ein sehr knappes Ergebnis, das aus meiner Perspektive angesichts der doch eher suggestiven Fragestellung überraschend knapp war. Aber wie gesagt, wie es da jetzt weitergehen wird, das wird man sehen. Aus meiner Perspektive ist ganz klar, in Kärnten gibt es hohe Windkraftpotenziale. Diese Windkraftpotenziale sollten genutzt werden, müssen genutzt werden, um auch den Standort Kärnten, den Wirtschaftsstandort, den Lebensraum Kärnten zukunftsfit zu machen und ausreichend erneuerbaren Strom zur Verfügung zu stellen. Sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen.
Überhaupt
nicht. Magst du noch was zu Kärnten sagen?
Zu Kärnten. Ich war oder bin natürlich sehr enttäuscht über das Ergebnis. 100%ig überrascht hat es mich nicht. Mhm. Wir hatten eine Wahlbeteiligung von 35% circa. Die Hälfte davon circa hat sich dagegen ausgesprochen. Das heißt im Endeffekt 17% der Leute sind wirklich für ein Totalverbot der Windkraft. Ein kleiner Teil, 16% sind dafür und dem Rest ist es eigentlich wurscht. Mhm. Und das spiegelt auch ein bisschen das wider, was ich in meiner täglichen Arbeit mitbekomme. Die kleine laute Menge und aber auch der Großteil der leisen Menge, denen ja dies nicht so interessiert oder für die es nicht so wichtig ist. Ja. Generell, was ich auch noch dazu sagen möchte, die Windkraft oder der Ausbau der erneuerbaren Energien, das war auch in der Vergangenheit schon immer so, es gab immer gewisse Wellen. Als ich vor 2,5 Jahren angefangen habe, beziehungsweise als der Krieg begonnen hat und die Energiekrise begonnen hat, hat man gemerkt, dass sich da ein Momentum eigentlich ergeben hat, wo viele Leute auf einmal unbedingt die Windkraft wollten und viele Projekte erstaunliche Schritte weitergekommen sind. Mhm. Die Leute vergessen aber sehr schnell und inzwischen, das merke ich schon auch, hat sich das ein bisschen gedreht und die Umsetzung von Projekten wird unter anderem auch durch solche Ergebnisse natürlich schwieriger.
Mhm. Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass man bei der Windkraftentwicklung einen sehr, sehr langen Atem braucht und von ein paar Monaten hohen Strompreisen das vielleicht eine Welle auslöst, aber nicht groß profitieren kann. Vielleicht kommen wir zurück zu unserem langen Weg bis zur Errichtung des Windrads. Du hast die Zonierung schon erwähnt. Das heißt, die Zonierung gibt ein bisschen einen groben Überblick dessen, wo man überhaupt Chancen hat, Windräder zu errichten. Wie geht man da weiter vor?
Vielleicht generell, wie finden wir einen potenziellen Standort? Wir machen dafür gewisse GIS-Analysen, indem wir verschiedene Filter setzen, um potenzielle Standorte herausfiltern zu können. Windräder sollten ja da gebaut werden, wo sie zum einen sozial verträglich sind. Das heißt, das Erste, was wir in dieser GIS-Analyse machen, ist, dass wir gewisse Abstandspuffer rund um Siedlungsgebiete legen. Wenn man das gemacht hat, dann wird man sehen, dass schon mal sehr viele Flächen rausfallen, vor allem in Bundesländern, die besonders zersiedelt sind. Mhm. Im nächsten Schritt schauen wir, dass wir auch ökologische Kriterien einhalten. Das heißt, Windräder sollten natürlich nicht da gebaut werden, wo Flächen besonders ökologisch wertvoll sind, wo wir beispielsweise in einem Naturwaldreservat sind oder in einem besonders wichtigen Naturschutzgebiet.
Die ja sehr oft eh als Ausschlusszone definiert sind, dann, oder?
Ja. Ganz genau. Ja. Aber auch dann wird man sehen, dass wiederum sehr viele Gebiete wegfallen. Mhm. Und das dritte Kriterium sind natürlich die ökonomischen und auch die technischen Rahmenbedingungen. Das heißt, wir haben dann ein Potenzial durch diese Filter und filtern das dann weiter, indem wir schauen, wie sieht eigentlich die Topografie dort aus? Mhm. Also können wir mit der vorherrschenden Hangneigung überhaupt dort Projekte realisieren? oder wie sieht es eigentlich mit der Netzanschlusssituation aus? Mhm. Wie weit entfernt sind wir vom nächsten Umspannwerk beispielsweise und haben wir dort irgendwelche Potenziale?
Was in der pannonischen Tiefebene natürlich leichter ist, ist flach, leicht zugänglich, auch netztechnisch sehr gut angebunden, in alpinen Regionen dann natürlich um einiges schwieriger. Okay, das heißt, das funktioniert. Aus historischen Analysen weiß man die Windgeschwindigkeit an gewissen Standorten, die Topografie, aber man macht dann ja nochmal eine separate Windmessung für einen bestimmten Standort, oder?
Genau.
Kannst du uns da noch ein bisschen Einblick geben?
Wir machen natürlich auch eine separate Windmessung. Die brauchen wir auch. Die kommt aber tatsächlich inzwischen meistens erst ein bisschen später, weil eine Windmessung mitunter sehr aufwendig ist. Sie dauert mindestens ein Jahr oder sollte mindestens ein Jahr andauern. Besser wären sogar zwei Winterperioden. Und sie ist natürlich sehr kostspielig. Das heißt, wir müssen eigentlich schon wissen, ob wir dort ein Projekt realisieren können oder nicht. Was passiert grundsätzlich bei einer Windmessung? Es gibt da eigentlich zwei verschiedene Wege. Es gibt zum einen die Fernerkundungsmessung, die man zum Beispiel mit einem LIDAR-Messgerät macht. Das ist eine Lichtmessung. Und es gibt aber auch die Windmessmasten, die eine direkte Messung eigentlich darstellen. Und da messen wir eben verschiedene Parameter wie die Windgeschwindigkeit und aber auch die Windrichtung oder auch die meteorologischen Parameter wie die Temperatur, den Luftdruck und die Luftfeuchtigkeit, um dann am Ende ein plausibles Windgutachten zu erstellen.
Sehr spannend. Du sagst, das kommt dann ein bisschen später im Prozess, wenn man sich schon relativ sicher ist, dass man an diesem Standort eine Chance hat, tatsächlich auch ein Projekt zu richten. Welche Schritte setzt man vorher, um sicher zu gehen, dass man so einen Standort findet?
Also wir haben ja jetzt vorhin schon die erste Grobplanung gemacht, in der wir die GIS-Analyse gemacht haben und verschiedene Standorte schon herauskristallisiert haben. Dann schauen wir uns diese einzelnen Standorte nochmal genauer an. Und da kommen dann natürlich auch sehr viele weitere Kriterien dann mit ins Spiel, wie beispielsweise noch weitere zu beachtende Abstände, zum Beispiel Hochspannungsleitungen, Straßen, Bahntrasten. Vor all diesen Dingen müssen wir natürlich Abstände halten. Dann schauen wir uns beispielsweise Themen der Luftfahrt an. Also befinden wir uns zum Beispiel in der militärischen Tiefflugzone oder in der Flughafensicherheitszone oder haben wir irgendwelche Höhenbeschränkungen. Dann schauen wir uns zum Beispiel das Thema Wasser an. Befinden wir uns eigentlich im Hochwasserabflussgebiet oder in der HQ-Zone oder vielleicht sogar in dem Wasserschutzgebiet? Dann schauen wir uns an, was ist eigentlich die Widmung? Können wir mit der bestehenden Widmung überhaupt arbeiten oder nicht? Dann die Zufahrtswege. Wie schaut die Zufahrtssituation aus? Können wir da überhaupt eine große Anlage hinstellen? Beziehungsweise wie viel müssten wir eigentlich neu ertüchtigen? Und Netzanschluss habe ich vorhin schon gesagt. Wir schauen, wo ist das nächste Umspannwerk? Und dann aber natürlich auch fragen wir beim Netzbetreiber an, ob es freie Kapazitäten gibt, beziehungsweise ob es Ausbaupläne auch gibt.
Darf ich da mal kurz einhaken? In Österreich gibt es ja ein extensives Netz an Forststraßen. Kann man diese Forststraßen für die Errichtung von Windkraftanlagen nutzen?
Ja, und wir schauen natürlich auch, vor allem wenn wir im Forstgebiet Windkraft- oder Windprojekte realisieren, dass wir die vorhandene Infrastruktur nutzen. Hier und da müssen wir natürlich die Wege verbreitern. Also Forstwege sind ja eigentlich schon oft auf den Schwertransport ausgelegt, aber sie sind in der Regel nicht breit genug und müssen verbreitert werden.
Weil man die Windkraftanlagenteile sonst nicht durchbekommt. Das heißt, es ist eher dann ein Thema der Errichtungsphase und weniger der Betriebsphase.
Genau. Ja. In der Betriebsphase müssen wir mit einem normalen Servicefahrzeug zufahren können. Das heißt, in der Betriebsphase brauchen wir keine großen Kurvenradien, keine besonders breiten Straßen, sondern man muss mit einem normalen Auto zufahren können.
So, sorry, ich habe dich unterbrochen. Aber vielen Dank, wenn mir das immer wieder unterkommt. Und natürlich, wenn wir jetzt in diese Phase kommen, wo man uns über die Tiefebene hinaus in höhere Lagen wagen, wird das halt zunehmend auch Thema. Wir waren bei den Widmungen, glaube ich. Man muss sich anschauen, ob man mit den bestehenden Widmungen überhaupt irgendwie Projekte realisieren kann. Wie geht's dann weiter?
Also wir haben uns die Situation vor Ort dann angeschaut und erstellen basierend auf den Kenntnissen ein mögliches Layout. Das heißt, wir platzieren die Anlagen an verschiedenen Standorten. Die müssen natürlich auch wieder gewisse Abstände zueinander einhalten. In der Hauptwindrichtung sind die Abstände größer, in der Nebenwindrichtung sind die Abstände kleiner. Und dann schauen wir uns an, wie ist die Eigentümerstruktur dort? Haben wir jetzt beispielsweise eine einzelne Großgrundbesitzerin oder haben wir vielleicht viele kleine Landwirte oder haben wir ein paar größere Landwirte? Also das kann mitunter sehr unterschiedlich sein.
Also sehr oft hat man mit Landwirten zu tun in der Windkraftentwicklung?
Ja.
Ja, okay. Jetzt hake ich noch einen Punkt vorher ein, der mir aufgefallen ist. An welcher Stelle entscheidet sich dann eigentlich, welcher Anlagentyp eingesetzt wird und wie hoch der ist, was der für eine Leistung hat? Macht man das schon in dieser Phase?
Das ist eigentlich die Phase. Konkret geht es aber dann erst in Richtung Genehmigung. Also ehrlich gesagt, umso größer, umso besser.
Ja.
Im alpinen Raum können wir die ganz großen Anlagen derzeit aber eigentlich nicht hinstellen. Da geht man nicht auf die größte verfügbare Anlage. Auf der freien Wiese schauen wir aber schon, dass wir die größte verfügbare Anlage platzieren.
Im Bergbereich geht das nicht wegen der Logistik.
Genau.
Ja, okay. So.
So. Dann haben wir ein Layout. Wir wissen, wir möchten diesen Standort bespielen. Der nächste Schritt, wir kontaktieren die GrundstückseigentümerInnen und wir kontaktieren auf jeden Fall auch gleich die Gemeinde. Weil wir müssen, beides sind gleichermaßen wichtig. Die Gemeinde ist ein extrem wichtiger Partner über das ganze Projekt hinweg. Wir brauchen am Ende nämlich die Zustimmung der Gemeinde für die Umwidmung. Das heißt, im ersten Schritt sprechen wir mit der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister und dann in weiterer Folge tragen wir das Projekt in die Gemeinde. Es ist üblich, dass wir dann vor dem Gemeinderat präsentieren und auch Gespräche führen und eben ja sehr gut erklären, was wir da eigentlich vorhaben. Und gleichzeitig schließen wir Verträge mit den Grundstückseigentümerinnen ab. Das sind sehr langfristige Verträge, die wir abschließen und deshalb nimmt das in der Regel auch ein bisschen Zeit in Anspruch.
Das heißt, das sind dann Verträge für den Fall, dass wir diese Anlage genehmigt bekommen, wollen wir das Grundstück pachten oder wie auch immer.
Genau,
ja.
Genau.
Okay. Gut, ich meine, du hast es jetzt eh schon eingebracht. Die Gemeinde spielt da eine sehr große Rolle. Natürlich, und das sehen wir ja auch an diversen Abstimmungen und Volksbefragungen und auch der Art und Weise, wie sehr das Thema Windkraft polarisiert wird. Ja, also das wird ja sehr oft auch politisch genutzt für die politische Mobilisierung dieses Thema, ist die lokale Bevölkerung, die sehr wichtig ist. Welche Strategien verfolgt ihr da, um die lokale Bevölkerung auf eure Seite zu bringen, für diese Projekte zu gewinnen?
Also du hast es gerade schon erwähnt, bei so großen Projekten wie eben Windkraftprojekten hat sich gezeigt, dass die Einbindung der lokalen Bevölkerung sehr wichtig für den Erfolg des Projektes ist. Im Allgemeinen gibt es natürlich einen Blumenstrauß an Möglichkeiten, wie man die lokale Bevölkerung einbinden kann. Als Basis dient auf jeden Fall die zur Verfügungstellung von Informationen. Hier kann man zum Beispiel mit Informationsveranstaltungen arbeiten. Da hat sich herausgestellt, dass ein Messecharakter vielleicht besser ist als ein Frontalvortrag. Die zur Verfügung stellen von Projektunterlagen, Flyern, Projektfolder und aber auch in späterer Folge die Einrichtung von Bürgerbüros, wo dann interessierte Menschen sich wirklich persönlich informieren können. Es gibt aber darüber hinaus auch die Möglichkeit der finanziellen Beteiligung, die eben oft als Bürgerbeteiligung oder auch als Crowdfunding bezeichnet wird.
Das heißt, die lokale Bevölkerung bekommt die Möglichkeit, dann in die Anlage auch selbst zu investieren und hat dann einen kleinen Anteil auch an der Anlage. Ja.
Nicht ganz. Die Ökostrom hat beispielsweise jetzt vor kurzem den Energiebaustein angeboten. Das funktioniert eher wie ein Nachrangdarlehen. Das heißt, man stellt der Ökostrom Kapital zur Verfügung und bekommt dann auf eine garantierte Laufzeit einen fixen Zinssatz und am Ende der Laufzeit bekommt man das Geld, das man quasi, also diesen Baustein gibt man eigentlich zurück. Darüber hinaus, die Ökostrom ist ja eine, oder wir verstehen uns als eine Bürgerbeteiligungsgesellschaft. Das heißt, es gibt auch die Möglichkeit, sich nicht projektbezogen, sondern unternehmensbezogen an einem, zu beteiligen. Bei der Ökostrom kann man eben Aktien kaufen. Andere Betreiber haben beispielsweise Unternehmensanleihen in der Vergangenheit angeboten.
Okay, das heißt nicht bezogen auf ein Projekt, sondern ein Bündel an Projekten und Investitionen.
Ja. Genau. Mittlerweile ist es aber auch so, dass für die lokale Bevölkerung eigene Stromtarife angeboten werden, die eben den Bezug von Strom vorwiegend aus Windkraft oder aus den Erneuerbaren ermöglicht. Da könnte man zum Beispiel einen fixen Tarif anbieten oder eben postleitbezogen der lokalen Bevölkerung einen gewissen Rabatt gewährleisten.
Ja, ich meine, das ist natürlich schon eine sehr überzeugende Art und Weise, glaube ich, wenn man dann aus dem Fenster schaut und sieht, okay, das Windrad dreht sich jetzt, aber es dreht sich nicht für irgendjemanden, sondern auch für meinen Strom und ich bekomme jetzt auf 20 Jahre beispielsweise den günstigeren Strom und der kommt aus diesem Windrad, bildlich gesprochen, dann wäre das für mich schon auch sehr überzeugend.
Ja. Weil du es angesprochen hast, der lokale Strom, das Thema Energiegemeinschaften wird natürlich auch immer wieder angesprochen und diskutiert. Also ich habe schon sehr oft mitbekommen, dass Gemeinden auch aktiv auf uns zugehen und uns fragen, ob wir nicht in die lokale Energiegemeinschaft einspeisen können.
Ja.
Ich glaube, das Thema Energiegemeinschaften müssen wir nicht ganz aufmachen. Bei großen Windkraftprojekten stehen wir da natürlich vor gewissen Herausforderungen, weil die Anlagen in der Regel zu groß sind für lokale Energiegemeinschaften. Ja. Dieser Vorteil der reduzierten oder nicht vorhandenen Netzkosten geht dann eigentlich verloren, weil wir auch nicht in die richtige Netzebene einspeisen.
Genau. Das sind dann wahrscheinlich auch eher PPAs mit Industrieunternehmen oder dergleichen interessant, um so ein bisschen, also bilaterale Verträge und langfristige Absicherung zu haben. So, das heißt, ihr versucht die lokale Bevölkerung zu überzeugen, dass es sinnvoll ist, auch lokal sinnvoll ist. Da vielleicht noch eine kleine Frage dazu. Wie sehr merkst du da oder merkst du da irgendeine Entwicklung auch in der Art und Weise, wie Projektgegner kommunizieren? Wie sehr beeinträchtigen die dann dein Arbeiten?
Es kommt aufs Projekt an. Es gibt sehr aktive Gegner und es gibt auch weniger aktive und weniger laute Gegner. Ich persönlich merke, was das Problem oft in der Kommunikation mit Gegnern ist. Wie sage ich das am besten? Gegner argumentieren oft sehr reißerisch und sind eigentlich nicht für einen faktenbasierten Diskurs offen. Und das ist auch das, was vor kurzem, im letzten Jahr kam ja eine Studie heraus. Und wenn ein Windkraftgegner gegen ein Projekt ist oder gegen eine gewisse Technologie ist, dann ist er auch eher empfänglich dafür, gewissen Fake News zuzustimmen, ohne die überhaupt zu hinterfragen. Und wenn diese Fake News dann mal oder diese ja nicht ganz richtigen Fakten dann mal im Umlauf sind, dann ist es ganz, ganz schwer, komplexe Zusammenhänge Leuten zu erklären, die sich nicht hauptberuflich mit diesem Thema beschäftigen.
Ja, das ist eine Riesenaufgabe, glaube ich, die noch ein bisschen wichtiger wird, auch in den nächsten Jahrzehnten, zumindest Jahren, ja. Infraschall, Recycling. Also da gibt es ja so viele Mythen auch rund um dieses Thema Windkraft, dass wir eine eigene Folge machen könnten. Aber wir wollen ja wissen, wie es funktioniert, nicht wie es nicht funktioniert oder was dagegen spreche. Gut, heißt das jetzt dann eigentlich auch, dass, sag ich mal, kann man so sagen, dass die besten Standorte jetzt schon weg sind?
Also schon Windkraft. Weg würde ich nicht sagen.
Ja. Es gibt noch viel Raum. Okay,
mir gefällt besser. Viele gute Standorte werden schon genutzt.
Ah ja.
Aber darüber hinaus gibt es eigentlich auch drei Gründe, warum jetzt auch weitere Standorte in Betracht gezogen werden können. Der offensichtlichste, die Anlagentechnik, hat sich extrem weiterentwickelt. Standorte, die vor 10, 15 Jahren niemals in Betracht gezogen worden wären, sind jetzt oder können jetzt wirtschaftlich betrieben werden. Die Rahmenbedingungen verändern sich politisch auch immer mal wieder. Dadurch sind neue Potenziale erschließbar. Und das Dritte, mit dem EAG und der Marktprämienförderung hat man ja einen faireren Mechanismus eigentlich geschaffen, wo mit dem Korrekturfaktor gewisse Standortvor- und Nachteile ausgeglichen werden.
Okay, super Aspekt, der da auch einspielt. Gut, angenommen, wir haben, sage ich mal, ein Signal der lokalen Bevölkerung, ja, wir wehren uns nicht riesengroß dagegen. Es gibt einen Standort, der technisch, ökonomisch interessant ist, der rechtlich okay ist. Dann geht es im nächsten Schritt in Genehmigungsverfahren. Kannst du uns das ein bisschen skizzieren? Das ist ja sehr umfangreich. Was wird da geprüft? Wer ist zuständig?
Ich versuche es in groben Zügen zu skizzieren. Mhm. Wir streifen bei diesen Windkraftprojekten sehr viele unterschiedliche Rechtsmaterien, wie beispielsweise das LWG, das Naturschutzgesetz, das Luftfahrtrecht, zum Teil auch das Forstrecht, Wasserrecht. Und wir müssen eben in diesen sehr umfangreichen Genehmigungsverfahren darstellen oder überzeugend beweisen, dass von unserem Projekt keine erheblichen Auswirkungen für Mensch und Umwelt ausgehen. Mhm. Wir arbeiten da mit diversen Fachgutachtern zusammen. Die Zuständigkeiten sind sehr unterschiedlich. Zum Teil ist das Land zuständig, zum Teil ist die Bezirkshauptmannschaft zuständig. Mhm. Es kommt aber natürlich auch darauf an, ob wir uns in einer UVP-Genehmigung befinden. Das hängt davon ab, wie groß das Projekt ist, oder ob wir im Materienrecht sind, wo wir die verschiedenen Rechtsmaterien eigentlich einzeln abarbeiten.
Das heißt, es ist eigentlich besser, wenn man in einem UVP-Verfahren ist, weil man da eine Ansprechstelle hat, oder?
Ja, das ist auf jeden Fall einer der größten Vorteile vom
UVP.
Die
Verfahrenskonzentration.
Genau, die Verfahrenskonzentration. Es ist aber natürlich auch umfangreicher. Mhm. Also bei kleinen Projekten, ich habe ein Repowering-Projekt in Niederösterreich, es ist umständlich, dass wir verschiedene Stellen haben, an die wir uns wenden müssen, aber es ist auch weniger umfangreich zum Teil.
Mhm. Das gilt bei einer Schwelle ab 30 Megawatt Gesamtleistung des Parks, glaube ich, ist die UVP-Pflicht da.
Genau, ja. Genau.
Beziehungsweise bei höheren Anlagen schon früher bei der Hälfte bei 15 Megawatt ab 1000 Metern Seehöhe. Ja.
Genau, es gibt da einige Vorgaben, wann es UVP-pflichtig ist und wann nicht. Vielleicht noch grob skizziert oder so die Herzstücke von so einer Genehmigung. Im Naturschutz müssen wir natürlich oder führen wir Untersuchungen durch, die bis zu 2 Jahre andauern. Wir dokumentieren penibelst, wie schaut eigentlich die örtliche Vogelwelt aus, wie schaut die örtliche Pflanzenwelt aus. Und der Gutachter, der das für uns macht, untersucht das eben und am Ende, er untersucht das, schaut, was sind die Auswirkungen von diesem Projekt und am Ende macht er auch gewisse Vorschläge für Ersatzmaßnahmen beispielsweise oder sagt, wie das reduziert werden könnte.
Okay. In welchen Fällen kommt das dann zum Tragen, solche Ausgleichsmaßnahmen zum Beispiel?
Ausgleichsmaßnahmen haben wir eigentlich in jedem Projekt.
Okay. Mhm.
Der Art und Umfang unterscheiden sich in den verschiedenen Projekten. Mhm. Und der Vorschlag zu den Ausgleichsmaßnahmen kommt eben teilweise von den Gutachtern beispielsweise schon für das Genehmigungsverfahren. Und die Behörde überprüft das dann und ergänzt sie gegebenenfalls oder ändert sie ab oder segnet sie ab.
Okay.
Vielleicht hinzu noch, du hast es vorhin erwähnt, Infraschall und Disco-Effekt beispielsweise, also Schall- und Schattengutachten müssen wir natürlich auch im Genehmigungsverfahren machen. Da gibt es strenge Grenzwerte, die wir nicht überschreiten dürfen. Und sollten wir das überschreiten, gibt es dann eben auch verschiedene Vorkehrungen, die wir treffen können, die inzwischen bei modernen Anlagen auch schon automatisch eigentlich programmiert werden können.
Also Schall heißt Geräusche.
Genau, also von der Anlage gehen Geräusche aus, die verbreiten sich unter gewissen Witterungsbedingungen schneller oder weiter als unter anderen Bedingungen und dürfen dann eben diese Grenzwerte nicht überschreiten. Und das müssen wir eben beweisen oder darstellen im Genehmigungsverfahren.
Mhm. Das Thema Naturschutzrecht, das Landschaftsbild fällt ja auch unter diesem Thema. Wie nimmst du das wahr? Ist es ein besonders relevanter Faktor dann auch in den Verfahren? Gibt es da Unterschiede?
Ich persönlich bin ja erst seit 2,5 Jahren in der Windkraftbranche. Ich habe das Gefühl, das Thema nimmt, also im Genehmigungsverfahren ist es natürlich auch Genehmigungstatbestand. Das heißt, wir machen ein Landschaftsbildgutachten, es werden auch Visualisierungen erstellt und es ist dann in verschiedenen Projekten mehr oder weniger relevant.
Mhm. Ich meine, die Beschleunigung dieser Genehmigungsverfahren ist ja ein Riesenthema, besonders jetzt seit Beginn der Energiekrise, du hast es erwähnt, die RED III, das sorgt dafür, dass Beschleunigungsgebiete ausgewiesen werden müssen, auch dass insgesamt Beschleunigung der Verfahren stattfindet. Es hat eine Notfallverordnung gegeben, die jetzt schon ausgelaufen ist, meines Wissens nach, aber die in nationales Recht umgelegt werden muss. In Österreich konkret soll das gemacht werden mit dem EABG, dem Erneuerbaren Ausbaubeschleunigungsgesetz. Das eigentlich gilt für Anlagen unter der OVP-Schwelle, das heißt für kleinere Anlagen. Da geht es um die Vereinheitlichung von Genehmigungsverfahren für Anlagen unter dieser Schwelle, das heißt eine Verfahrenskonzentration auch für diese Projekte, wie wir sie schon im OVP-Verfahren haben, eine bessere Strukturierung des Verfahrens, um mehr Sachverständige, die aufgebaut werden sollen. Bei der PV sind spezielle Genehmigungsfreistellungen zu sehen. Auch eine Harmonisierung der Vorgaben in den einzelnen Bundesländern spielt da eine große Rolle. Du hast es zuerst schon angesprochen, da gibt es ja ganz unterschiedliche Voraussetzungen und Pflichten, die man zu erfüllen hat in den einzelnen Bundesländern, Vorgaben für die Flächenausweisung in den Bundesländern. Das heißt, dass Bundesländer klipp und klar sagen müssen, wo Windkraft ausgebaut werden kann und wo nicht, um Klarheit zu geben. Und dann auch soll festgelegt werden in diesem EABG ein überragendes öffentliches Interesse für den erneuerbaren Ausbau. Das betrifft jetzt auch nicht nur Windkraft, die Photovoltaik, sondern natürlich auch beispielsweise Wasserkraft, Netzausbau, andere Infrastrukturprojekte, die relevant sind, um die Energiewende voranzutreiben. Dieses überragende öffentliche Interesse hat dann auch spielt dann eine Rolle im Genehmigungsverfahren. Bei Abwägungsentscheidungen überwiegt dann oftmals natürlich das Interesse, das aus dem Anlagenbau entsteht. Und auch das soll dafür sorgen, dass mehr Anlagen und schneller gebaut werden sollen. Hast du noch irgendeine Perspektive auf das EABG? Sonst hätte ich noch ein paar Fragen an dich.
Ja. Na, ich würde sagen, wir machen mit den Fragen weiter.
Okay, passt. Wir haben jetzt entschieden, wir wollen eine Anlage hier bauen. Wir haben diese Anlage genehmigt bekommen. Ihr bestellt die Windkraftanlage. Wie schnell geht das, bis die dann geliefert wird?
Bis sie geliefert wird, also ja. Ich meine, bis sie überhaupt bestellt wird, vergeht auch noch ein bisschen Zeit. Okay. Wir brauchen ja einen gewissen Verhandlungsspielraum auch. Ab Bescheid würde ich mal sagen, circa 1,5 bis 2 Jahre, bis die Inbetriebnahme stattfindet. Mhm. Also
ab Bescheid der UVP-Behörde, okay, das Go. Genau. Dann noch 1,5 bis 2 Jahre, bis die Anlage steht.
Also wir kümmern uns in der Zwischenzeit noch um die Finanzierung und um die Förderung natürlich. Mhm. Wir machen oder führen Verhandlungen mit Anlagenherstellern. Dann bestellen wir die Anlage und dann sind es nochmal 12 bis 18 Monate Vorlaufzeit, bis sie dann wirklich in Betrieb genommen werden kann.
Okay. Mhm.
Wenn die Komponenten aber geliefert sind, dann kann sie eigentlich innerhalb von kürzester Zeit gebaut werden.
Ja.
Also wirklich der Kran ist für einen Monat da.
Mhm. Kannst du da irgendwie eine Indikation geben? Was ist so der schnellstmögliche Durchlaufzeitraum für die Errichtung einer Windkraftlage von wirklich A bis Z? Was ist so der Durchschnitt? Oder gibt es auch Projekte, die dich oder euch schon sehr, sehr lange verfolgen? Kannst du uns da ein bisschen einen Einblick geben?
Projekte, die uns sehr lang verfolgen, ja, gibt es zu Genüge.
Ja.
Wir haben teilweise auch Schubladenprojekte, die wir vor vielen Jahren schon mal begonnen haben und aus gewissen Kriterien dann nicht funktioniert haben und jetzt vielleicht doch funktionieren, weil sich gesetzliche Rahmenbedingungen geändert haben oder politische Rahmenbedingungen. Wenn ich mir wirklich überlege, alles würde wie am Schnürchen laufen und gewisse Gesetzesvorhaben werden umgesetzt, dann könnte ich mir in einer idealen Welt vorstellen, dass von der ersten Projektidee bis zur Inbetriebnahme 3 bis 4 Jahre vergehen. Mhm. In der Realität der Durchschnitt, vielleicht ist er jetzt schon gesenkt worden, aber ich glaube, er liegt bei 5 bis 8 Jahren circa.
Mhm. Okay.
Also es dauert doch sehr lange.
Ja, ja. Wahnsinn. Ja, beim Wasserkraftwerk sind wir, glaube ich, fast beim Doppelten. Ja, PV-Projekte, Freiflächenprojekte, dann circa bei der Hälfte. Jetzt geht es um einiges schneller. Kommt natürlich dann auch darauf an, ob und wie viel Widerstand es gibt für diese Projekte. Wie gesagt, wenn es alles am Schnürchen läuft. Gut, aber 1,5 Jahre, bis die Anlage dann tatsächlich nach Bescheid stehen kann. Immer wieder wird auch gesagt, dass der Flächenverbrauch von Windkraft so groß ist. Kannst du uns da ein bisschen Einblick geben? Wie viel Fläche braucht so ein Windrad? Was passiert dann, wenn es einmal steht?
Also wenn es einmal steht, das Fundament und die Kranstellfläche, die wir brauchen, sind vielleicht gerade mal circa 1900 Quadratmeter. Mhm. Weil oben drüber ist ja auch noch der Rotor, der bei modernen Windkraftanlagen über 20.000 Quadratmeter einnimmt, aber nicht dauerhaft freigehalten werden muss. Also der ist ja nur in der Luft. Hinzu kommt die Zuwegung, die natürlich von Projekt zu Projekt sehr unterschiedlich sein kann. Also wir haben ein Projekt, in dem müssen wir eigentlich kaum neue Zuwegung errichten, aber an anderen Standorten natürlich doch viel mehr. Während der Bauphase brauchen wir außerdem auch etwas mehr Fläche, zum Beispiel für den Kranausleger oder gewisse Lagerflächen. Mhm. Durchschnitt würde ich mal sagen, 1 Hektar während der Bauphase, 0,7 Hektar werden wieder zurückgebaut und 0,3 Hektar brauchen wir dauerhaft.
Okay, na spannend. Ich bin relativ viel auch in der Natur und im Wald unterwegs und da merkt man alleine durch die Wildbachverbauung braucht es ja einiges an Platz, auch große Schotterflächen, die da aufgebaut werden für Lagerflächen. Also es ist ja nicht nur die Windkraft, wenn sie denn in die Berge und in den Wald vordringt, die da Platz braucht, sondern gibt es ja auch noch andere Nutzungszwecke, die da mit ins Spiel kommen, die in der öffentlichen Diskussion eigentlich überhaupt keine Rolle spielen und einfach so akzeptiert werden. Ja. Gut, ein bisschen angeschnitten haben wir das Thema schon, aber wie funktioniert das mit den naturschutzrelevanten Ausgleichsmaßnahmen? Wie kann man sich das vorstellen?
Genau, wir haben es schon ein bisschen angeschnitten. Wir erstellen ja diese Gutachten und schlagen dann eben schon diverse Maßnahmen vor. Und die Sachverständige überprüft diese Maßnahmen dann, prüft, ob die ausreichend sind und schlägt dann unter Umständen noch weitere vor oder schreibt eigentlich weitere vor oder ändert sie ab. Das passiert teilweise auch im Dialog. Also ich hatte das Beispiel, wir haben einen seltenen geschützten Grashüpfer auf einer alten Kranstellfläche gefunden von einer Anlage, die wir repowern wollen. Und da haben wir dann erarbeitet eigentlich ein Konzept, dass wir eine Fläche nebendran herstellen, die dem Grashüpfer ermöglicht, auf diese Fläche zu übersiedeln. Im schlimmsten Fall müssen wir die Tiere sogar einzeln übersiedeln und schaffen dann eigentlich einen Ersatzlebensraum. Mhm. Ansonsten können es eben auch ganz banale Dinge sein, wie ja Steinhaufen oder Holzhaufen, die ja doch auch wichtige Lebensräume sein können. Oder eben auch Aufforstungen an anderen Stellen, die normalerweise im Nahbereich halt stattfinden sollen.
Bei mir um die Ecke in Oberösterreich wird gerade ein Pumpspeicherkraftwerk gebaut in Ebensee und ich kann mich erinnern, dass man damals zu Beginn des Projektstarts Amphibien eingeglaubt hat und übersiedelt hat.
Ja.
Auch das wahrscheinlich so eine Auflage einer ökologischen Ausgleichsmaßnahme. Ja, okay. Geht's dann gleich los mit der Inbetriebnahme, wenn das Windrad steht oder braucht's dann noch irgendwas?
Eigentlich geht's gleich los. Ja. Also wenn das Windrad steht, natürlich, wir müssen die Baustelle wieder abbauen, wir müssen verschiedene Flächen zurückbauen, aber in Betrieb genommen werden kann das Windrad eigentlich sofort, weil wir natürlich alle Maßnahmen, die wir brauchen, währenddessen schon versuchen zu ergreifen. Also da passiert sehr viel parallel.
Okay, ich schaue jetzt auf meine Frageliste. Die Zeit ist schon ziemlich fortgeschritten, aber ich finde es super interessant. Gut, Repowering. Sind da die Schritte gleich? Wie bei einer Neuerschließung gibt es Abkürzungen?
Ich meine, die Potenzialanalyse müssen wir nicht mehr machen. Wir wissen, wo das Repowering hin soll. Ja. In der Genehmigung sind die Schritte die gleichen. Was natürlich von Vorteil ist, wir haben zum einen schon Winddaten von der bestehenden Anlage. Wir kennen die Gemeinde schon und wir kennen die Grundstückseigentümer schon. Es kommen also häufig dann auch Grundstückseigentümer dazu, weil neue Anlagen so viel größer sind. Aber das sind verschiedene Abkürzungen, aber von der Genehmigung ist es das Gleiche.
Die Anlagen sind meist größer, aber es sind dann auch oft weniger Windräder, oder? Die man dann hinstellt, ja.
Genau.
Weil eine einzelne Anlage im Vergleich zu den früher, keine Ahnung, 500 kW Anlagen, heute sind es halt dann 5, 6, 7 MW, eine ungleich höhere Ausbeute auch haben.
Ja. Also vielleicht als Indikation, wir haben zwei Anlagen in Niederösterreich, die werden jetzt repowered und wir gehen davon aus, dass diese zwei Anlagen, die werden durch zwei neue ersetzt, 13 mal so viel Strom erwirtschaften als die Anlagen zuvor.
Einerseits über die Leistung und andererseits auch über die Volllaststunden dann, oder?
Genau, größere Höhe, größere Leistung.
Sehr spannend. Gut, die Durchlaufzeit haben wir eigentlich zuerst schon angeschnitten, das hast du schon erwähnt. Ihr seid ja nicht nur in Österreich projektentwickelnd unterwegs, sondern auch in anderen Ländern. Gibt es da Dinge, die wir uns abschauen könnten, sollten?
Da muss ich einen Disclaimer davor setzen. Ich glaube, ich mache mich mit der Aussage nicht beliebt. Aber in Österreich haben wir sehr strenge Abstandsregelungen. Und diese Abstände, die gelten nicht nur vom Siedlungsgebiet, sondern auch von jedem einzelnen Wohngebäude in einzelnen Bundesländern. Und das führt dazu, dass sehr viele Flächen nicht bebaut werden können. Und ich würde jetzt nicht sagen, pauschal alle Abstände runter. Aber hier und da könnte man doch versuchen, Lösungen zu finden, um weitere Potenziale zu erschließen.
Okay, guter Aspekt. Tja, was jetzt mal über alles drüber geblickt, welche Ansatzpunkte fallen dir oder euch noch ein, um diesen langen Weg zum Windrad, den wir jetzt schon ein bisschen beschrieben, beleuchtet haben, kürzer machen zu können?
Also ich glaube, es gibt die offensichtlichen Dinge, die in der erneuerbaren Branche eigentlich von allen immer wieder gefordert werden. Wir brauchen schlankere Genehmigungsverfahren, wir sollten Doppelprüfungen vermeiden, wir müssen Behörden gut ausstatten, wir müssen die Netze ausbauen, wir müssen genug Flächen ausweisen. Und aber darüber hinaus, und das ist mir eigentlich noch ein Anliegen, wir brauchen auf allen Ebenen ein klares Commitment. Wir brauchen das von der Bundesregierung, wir brauchen das von der Landesregierung und wir brauchen das aber auch, und ich finde, das hat man jetzt in Kärnten gesehen, auch von einzelnen Wirtschaftsvertretern beispielsweise, von den Sozialpartnern, also auf allen Ebenen. Und dann würde sehr viel Überzeugungsarbeit auch wegfallen und das würde am Ende meiner Meinung nach die Projekte doch auch ein bisschen verkürzen.
Ja. Also das ist auch mir ein sehr, sehr relevanter, wichtiger Punkt. Politisches Commitment ist unbedingt notwendig. Dieser berühmte Schulterschluss ist notwendig. Wir kommen an der Windkraft nicht vorbei. Strom wird der zentrale Energieträger der Zukunft sein, wichtig sein für unsere Mobilität, für den Wirtschaftsstandort, für die Art und Weise, wie wir unsere Wohnungen wärmen. Und die Windkraft spielt in diesem gesamten Mix eine unglaublich wichtige Rolle, weil sie eben besonders im Winter liefert, weil sie leistbaren Strom liefert und weil sie eine selbstbestimmte Stromversorgung ohne Importe ermöglicht. Und wenn wir dagegen ankämpfen, dann schneiden wir uns ins eigene Fleisch und das sage ich voller Überzeugung. Ja, vielen Dank, Elena, für diese Einblicke. Einblicke in den langen Weg des Windrads bis zur schlussendlichen Errichtung. Super spannende Dinge, die ich da gelernt habe. Wie gesagt, auch für mich neu, diese Detailebene. Wir kommen zu unserer Standardrubrik, zu unserer nächsten Rubrik im Petajoule Podcast, das Fundstück. Elena, hast du uns ein Fundstück mitgebracht?
Ich habe natürlich ein Fundstück mitgebracht. Mein Fundstück ist ein Buch. Es heißt Globo, eine neue Welt mit 100 Menschen. Ich hatte in meinem Bachelor einen sehr spannenden Kurs, der mich doch auch geprägt hat, weil der Professor sehr eindringlich über globale Probleme eigentlich informiert hat. Worum geht's in diesem Buch? Man hat die globale Weltbevölkerung und globale Probleme auf ein Dorf mit 100 Menschen heruntergebrochen. Es gibt verschiedene Kapitel, die sich mit den Sustainable Development Goals befassen. Und das Schöne eigentlich an dem Buch ist, dass, oder ich merke oft bei der Grundstückssicherung in meiner Arbeit, ich komme oft aus meiner Bubble raus und viele Leute sind sich globalen Problemen nicht bewusst und viele Menschen wissen auch gar nicht, was man in der Diskussion mitbekommt, wie gut es uns eigentlich geht. Und ich finde, das Buch holt einen ein bisschen zurück auf den Boden der Tatsachen und liefert auch gute Argumente für Leute, die vielleicht nicht wirklich an den Klimawandel oder an eine nachhaltige Welt glauben. Und ja, der Erlös dieses Buches geht einem karitativen Zweck zu. Und deshalb habe ich dieses Buch mitgebracht.
Wunderbar. Den Link zu dem Buch gibt es auf jeden Fall in den Shownotes. Jetzt darf ich noch einmal nachhaken. Mhm. Du hast die Diskussionen mit den Grundstückseignern und auch die Überzeugungsarbeit, die damit verbunden ist, erwähnt. Welche Argumente sind die, die dann oft am besten ziehen, deiner Meinung nach? Wodurch lassen sich die gut überzeugen?
Die Grundstückseigentümer jetzt.
Was ist ihnen wichtig?
Ich tue einigen Unrecht wahrscheinlich, wenn ich sage Geld, aber Geld ist natürlich immer ein sehr wichtiger Faktor. Also die Eigentümerinnen stellen ihr Land für eine lange Laufzeit zur Verfügung. Mhm. Und deshalb, ja, müssen sie natürlich dafür fair ausgeglichen werden. Aber ja, doch, das Thema erneuerbare Energien und dass der Strom eben nicht aus der Steckdose kommt, ist dann doch bei vielen auch angekommen. Mhm. Und speziell in Bezug jetzt auf die Ökostrom, würde ich sagen, ist auch sehr oft eigentlich unsere Firmenidentität dann sehr ausschlaggebend. Also die Geschichte, die Ökostrom erzählen kann, die ist doch eine gute und ja, das überzeugt dann doch Grundstückseigentümer sehr oft.
Ja, einer, die dem Mindset von Landwirten wahrscheinlich auch entgegenkommt, also Regionalität, eigene Produktion.
Ja, genau.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, auch ich habe ein Fundstück mitgebracht. Es ist der Energiemasterplan der Wirtschaftskammer, der ja offizieller Start für die Entwicklung dieses Energiemasterplans war der 13. April 2023. Jetzt am 30. Dezember 2024, das heißt am vorletzten Tag des Jahres, ist er veröffentlicht worden. Der Energiemasterplan ist das Ergebnis eines partizipativen Entwicklungsprozesses. Er ist auch extern prozessbegleitet worden. Über 200 Experten und Expertinnen aus über 100 Institutionen sind eingebunden worden. Auch die Energieagentur war dabei. Der Chef der Energieagentur, unser Franz Angerer, war auch in einem Expert-Panel unterwegs. Und der Energiemasterplan zeigt im Endeffekt Maßnahmen, Ausgangslagen, Herausforderungen in drei großen Zielbereichen auf. Energieversorgung sicherstellen, Energietransformation vorantreiben und wettbewerbsfähige Energiepreise gewährleisten, sind die drei Aspekte, die da eine große Rolle spielen. Ich habe mir diese Dokumente angeschaut. Was Handlungsempfehlungen betrifft, ist der Plan natürlich sehr wirtschaftsfreundlich, aber er spiegelt schon das wider, was Experten und Expertinnen der Energiewirtschaft, auch von Institutionen aktuell als sinnvoll diskutieren, auch natürlich, was von der Europäischen Union als Rechtsrahmen vorgegeben wird. Das heißt, das ERBG wird da erwähnt als ein wichtiger Baustein, um Prozesse zu beschleunigen, wenn es um den Infrastrukturausbau geht, das ELWG, das Elektrizitätswirtschaftsgesetz mit Neuregelungen für die Art und Weise, wie der Strommarkt funktioniert, auch um eine Grundlage zu bieten, dass die Stromnetzentgelte stärker an der Leistung orientiert werden, stärker flexibilisiert werden. Ein Tarifmodell 2040 wird da beispielsweise empfohlen, das zu entwickeln gibt. Adaptionen am MINROC, am Wohnungseigentumsgesetz, dem Mietrechtsgesetz, um die Wärmewende schneller voranbekommen zu können. MINROC spielt da bei Geothermieprojekten eine große Rolle. Einen sehr großen Platz einnimmt das Thema Wasserstoff, wo ich ein bisschen skeptisch bin, dass sich die Annahmen in diesem Energiemasterplan tatsächlich erfüllen können. Wir merken, dass ja jetzt schon das global betrachtet die großen Erwartungen, die großen Hoffnungen, die man in das Thema Wasserstoff gesetzt hat, durchaus gedämpft werden, weil man sieht, dass man nicht so schnell vorankommt, weil man sieht, dass die Wirtschaftlichkeit noch sehr, sehr weit entfernt ist von aktuellen Energieträgern, meistens dann Erdgas oder Ammoniak beispielsweise, die als Äquivalente genutzt werden. Das heißt, wir sehen da eher einen fokussierteren, stufenhafteren Einsatz von Wasserstoff, das gleiche auch dann bei der Infrastruktur, als den großen Hochlauf, der jetzt sofort in eine neue Wasserstoffwelt bringt. Alles in allem ist das Dokument aber aus meiner Perspektive eine ganz gute Grundlage für auch die Diskussionen rund um die Energiepolitik, die es jetzt auch in puncto neue Regierungsbildung geführt werden. Und wenn das so kommt, wie das dann da drinnen steht, glaube ich, dann wird die Energiewende auch noch ordentlich vorangehen in Österreich in den nächsten Jahren. Zumal ja auch die FPÖ vor Beginn der Regierungsverhandlungen ein Papier veröffentlicht hat, wo sie auch schon ein bisschen skizzieren, was so ihre Vorstellungen in puncto Energie sind. Und ich lese das kurz vor. Da steht, Energieabhängigkeit von anderen Staaten reduzieren. Das heißt, Importabhängigkeiten reduzieren ist ein wichtiger Aspekt für die FPÖ, genauso wie die Bereitstellung leistbarer Energie. Ich denke mal, unser Thema heute, die Windkraft könnte eigentlich beides leisten, könnte uns sowohl von Importabhängigkeiten befreien, als auch leistbare, zukunftsfähige Energie bereitstellen. Deshalb ist es auch wichtig, dass man die vorhandenen Potenziale nutzen, wie sie genutzt werden, wie so ein Windrad konzipiert, analysiert, dann in ein Genehmigungsverfahren durchgebracht wird, in der lokalen Bevölkerung besprochen, diskutiert wird, hat uns heute die Elena Reisert von der Ökostrom AG erklärt. Liebe Elena, vielen lieben Dank, dass du bei uns warst. Das war super erklärt. Danke für die Einblicke.
Danke für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut und es hat Spaß gemacht.
Wunderbar. Das Thema Windkraft bleibt mir, bleibt uns auf jeden Fall erhalten. Ich sage danke. Das war die erste Folge der 7. Staffel von Petajoule, dem Podcast der Österreichischen Energieagentur.